Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reza am Mikrofon. Guten Abend. Bürgermeisterschaftswahlen in Istanbul. Zweiter Versuch. Kann die islamisch-konservative AKP nun im zweiten Anlauf die Wahl für sich entscheiden oder unterliegt sie schon wie bei der ursprünglichen Abstimmung? Die Stimmauszählung läuft noch, wir berichten gleich. Außerdem geht im rheinischen Kohlerevier ein protestreiches Wochenende zu Ende und in Tschechien versammeln sich Zigtausende, um gegen Regierungschef Babiš zu demonstrieren. Die größte Demonstration seit der samtenen Revolution wurde erwartet. Wir schalten gleich live nach Prag. Und am Ende der Sendung der Sport, heute mit Rasentennis in Halle und der Formel 1. Seit 25 Jahren ist Istanbul in der Hand der AKP. Ein Vierteljahrhundert regiert die islamisch-konservative Partei vom türkischen Präsidenten Erdogan dort. Ein wichtiges Amt ist das, denn der Bürgermeisterposten in Istanbul gilt als fast so mächtig wie der Präsidentenposten. Der erste Wahlgang ging für Erdogan knapp verloren. Er setzte sich für eine Wiederholung ein. Die findet heute statt. Karin Sens in Istanbul. Die Wahllokale sind geschlossen. Momentan werden die Stimmen ausgezählt. Gibt es schon erste Zahlen?
Also ich gucke auf meinen Bildschirm, im Moment steht da überall noch 000, aber in Kürze soll es losgehen und das läuft dann so, dass praktisch die einzelnen Wahlbezirke, 39 gibt es in Istanbul, nach und nach ausgezählt werden und das wird alles genau am Bildschirm mitverfolgt. Aber die tatsächlichen Endergebnisse, feste Zahlen, die gibt es möglicherweise erst spät in der Nacht, weil man diesmal bei der Wahl und bei der Auszählung vor allem auf gar keinen Fall einen Fehler machen möchte.
Laut Umfragen vor dem Wahltag konnte der Oppositionskandidat İmamoğlu von der CHP seinen Vorsprung vor dem AKP-Kandidaten Yildirim deutlich ausbauen. Wie ist denn die Ausgangslage?
Also es gab unterschiedliche Umfragen und die lagen so bei einem Vorsprung von 2-3%, teilweise auch 7-9%. Es gab auch welche, die ihn hinter Yildirim gesehen haben. Allerdings muss man diese Umfragen gerade in der Türkei schon mit sehr viel Vorsicht genießen, denn die Institute, die sie durchführen, die sind in der Regel schon der einen oder eben der anderen Partei etwas näher.
Wie will man denn gewährleisten, dass dieses Mal jetzt wirklich alles mit rechten Dingen zugeht?
Es sind unglaublich viele Wahlbeobachter in der Stadt. Zum einen türkische Wahlbeobachter, die aus dem ganzen Land angereist sind, die teilweise sogar extra Schulungen bekommen haben. Aber es sind auch internationale Wahlbeobachter da, beispielsweise vom Europarat, eine extra Beobachtermission. Und ich habe mich mit der grünen Bundestagsabgeordneten Margit Stump aus Baden-Württemberg auch getroffen, die ebenfalls Wahlbeobachterin ist, schon in mehreren Wahllokalen im Laufe des Tages auch war und immer wieder gesagt hat, bisher ist sie überall problemlos reingekommen. Das war bei dem ersten Wahlgang, da war sie in Diyarbakir im Osten des Landes nicht so. Und sie hat auch keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Sonstiges beobachten können. Auch mein Eindruck in den Wahllokalen war, dass es wirklich sehr geordnet zuging, dass die Stimmung relativ entspannt war. Zwischendrin gab es mal Diskussionen. Es soll wohl auch, haben wir auf Twitter mitlesen können, mal eine kleine Rangelei gegeben haben und Unstimmigkeiten. Aber alles in allem, bei 10,5 Millionen Wahlberechtigten läuft es offensichtlich doch sehr, sehr geordnet ab.
Die ursprüngliche Wahl um das Amt, die ging ja für Erdogans Partei so knapp verloren, dass man das Gefühl gehabt hat, er hat alles dafür getan, um diese Wahl wiederholen zu lassen. Wie ist die Stimmung da in Istanbul? Geht man auch davon aus, dass es eine Pro- oder Kontrawahl für Erdogan ist?
Es ist eben eine Wahl, die ins ganze Land hineinstrahlt. Das haben wir von Anfang an auch gespürt. Yildirim ist ja sogar nach Diyarbakir gefahren in den Osten des Landes und hat dort um die Stimmen der Kurden gebeten und geworben bei einem Wahlkampfauftritt. Hat darauf gehofft, dass er offensichtlich dort Kurden trifft, die dann in Istanbul gemeldet sind und dort wählen dürfen. Was übrigens heute, kleine Anekdote am Rande, dazu geführt hat, dass offensichtlich in Diyarbakir vor den Wahllokalen Leute standen und ihre Stimme abgeben wollten. Aber es ist halt nun mal nur eine Istanbuler Wahl. Aber es ist eben auch eine Wahl und ich glaube, deswegen wird sie im ganzen Land so intensiv mitverfolgt über die Demokratie im Land. So empfinden es viele. Denn auch Erdogan-Anhänger haben diese Annullierung der Wahl vom März nicht befürwortet und viele haben eben gesagt, sie sind ihres Siegers beraubt worden. Das waren natürlich dann Anhänger des CHP-Kandidaten İmamoğlu und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und natürlich steht auch das Thema Wirtschaft ganz oben auf der Liste bei den Themen, die bei dieser Wahl entscheidend waren. Die wirtschaftliche Lage ist in Istanbul schlecht, aber eben auch in der ganzen Türkei.
Einschätzung von Karin Sens in Istanbul. Und sobald es erste Zahlen gibt, werden wir sie hier natürlich in dieser Sendung nachliefern. Es war ein bewegtes Protestwochenende im und rund um das rheinische Braunkohlerevier. Los ging es am Freitag mit den wohl bislang größten Fridays for Future Demonstrationen, diesmal in Aachen. Und parallel dazu begannen die Klimaaktivisten von Ende Gelände ihre Aktionen im Tagebau Garzweiler. Höhepunkt gestern Abend dann, die Kohlegegner hatten die Abbaugelände in Garzweiler und Jackerath bei Aachen gestürmt und besetzt. Am heutigen Mittag wurde die Grube dann geräumt. Über ein teils gewaltsames Wochenende, Thomas Wenkert.
Was am Freitag mit dem Europäischen Aktionstag der Bewegung Fridays for Future in Aachen friedlich begann, endete heute am Braunkohletagebau Garzweiler 2 mit vielen Fragen. Wie massiv darf die Polizei gegen Umweltaktivisten vorgehen? Wie weit darf das Aktionsbündnis Ende Gelände bei seinen Rechtsverletzungen gehen? Die Polizei ging teilweise mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Aktivisten vor. Mehrere Braunkohlegegner erlitten bei der Stürmung des Tagebaus Garzweiler 2 Kopfverletzungen und Brüche. Rund 1500 Aktivisten durchbrachen die Polizeiketten. Ende Gelände-Sprecherin Katrin Henneberger erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei.
Die Polizei war in den letzten Tagen sehr eskalativ. Das fing an am Freitag, als sie uns unser Grundrecht genommen haben, zu einer angemeldeten Mahnwache zu fahren nach Bedburg. Als Klimaaktivisten dann gestern um 14 Uhr von zwei Seiten aus in den Tagebau strömten, sich dabei an unseren Aktionskonsens ganz klar hielten, von uns geht keine Eskalation aus. Da hat die Polizei massiv Pfefferspray eingesetzt. Sie hat Aktivisten geschlagen und zu Boden geworfen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Also die Polizei hat leider wieder massiv Gewalt gegenüber Klimaaktivistinnen angewendet.
Die Aachener Polizei hat im Vorfeld erklärt, dass man konsequent durchgreife, wenn Straftaten verübt werden. Auf die Vorwürfe von Ende Gelände hat ein Polizeisprecher mittlerweile reagiert. Sollten Beamte Straftaten begangen haben, werde gegen diese ermittelt, heißt es. Michael Mertens, NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, spricht von zahlreichen verletzten Beamten.
Es gab körperliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Da wurden 15 Kolleginnen und Kollegen von mir verletzt. 4 davon so schwer, dass sie dienstunfähig sind. Das sind Bilder, die eine Demonstration nicht braucht.
Die Klimabewegung hat an diesem Wochenende ihre Ankündigung wahrgemacht, man werde das rheinische Revier lahmlegen. Über mehrere Stunden wurde der Tagebau Garzweiler besetzt, sowohl die Hambachbahn als auch die Nord-Süd-Bahn blockiert. Die Kraftwerke Neurath, Niederaußem und Weißweiler waren von der Kohleversorgung abgeschnitten. Das sei ein riesiger Erfolg gewesen, sagt Ende-Gelände-Sprecherin Katrin Henneberger.
Als Klimabewegung hatten wir einen grandiosen Erfolg an diesem Wochenende. Und das macht auch Sinn, weil das ist die CO2-Quelle Europa, hier unser Zuhause im Rheinland. Und deswegen müssen wir alles dafür geben, dass die Tagebaue hier stillgelegt werden.
Der RWE-Konzern hat bereits angekündigt, dass er Strafanzeige erstatten wird gegen jene Aktivisten, die Betriebsgelände unbefugt betreten haben. Pressesprecher Guido Steffen.
RWE ist durch diese Proteste ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, den müssen wir jetzt ausrechnen. Wir stellen Strafanzeige gegen jeden, der sich hier Rechtsbrüchen schuldig gemacht hat. Nötigung, Eingriff in die öffentliche Versorgung, Hausfriedensbruch natürlich.
Deutlich ist an diesem Wochenende auch geworden, dass die Klimabewegung näher zusammengerückt ist. Erstmals haben Ende Gelände und die Bewegung Fridays for Future Seite an Seite für einen schnelleren Kohleausstieg demonstriert. Auch wenn die Aktionsformen unterschiedlich sind. Hier der friedliche Protest auf der Straße, dort das Blockieren und Besetzen von Infrastruktur. Greta Remsma, Sprecherin von Fridays for Future, hat angekündigt, dass die Bewegung ihre Aktionen ausweiten will.
Wir haben einen großen Sommerkongress geplant, wo wir mit 3000 Aktivistinnen und Aktivisten in Dortmund sein werden. Aber auch ansonsten werden ganz viele Aktionen stattfinden in den Orten, die Sachen machen und gucken, was machen sie, was passt. Auch mal vielleicht kreativer werden, sagen, wir machen nicht nur einen Freitagsstreik, sondern machen was anderes.
Und auch Ende Gelände will zurückkommen in das rheinische Revier. Man werde so lange protestieren und zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufrufen, bis Deutschland aus der Braunkohle ausgestiegen ist.
Die Maut ist vom Tisch, musste Verkehrsminister Scheuer vergangene Woche einräumen, nach seiner Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof. Doch davon kann eigentlich jetzt keine Rede mehr sein, denn zum einen könnte die 6-jährige Vorbereitung des CSU-Lieblingsprojekts noch mehr Steuergelder vergeuden als bislang schon. Und zum anderen wächst nun die Unterstützung einer allgemeinen Pkw-Maut in Deutschland. Und damit scheint eine jahrelange Blockadehaltung in der Union langsam zu bröckeln. Aus der Hauptstadt Berlin, Christiane Habermanns.
Die CSU-Verkehrspolitikerin Daniela Ludwig sprach sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dafür aus, grundsätzlich daran festzuhalten, die Straßeninfrastruktur künftig über Gebühren und nicht über Steuern zu finanzieren. Das sei gerecht und habe auch eine Steuerungs- und Lenkungswirkung. Dabei muss es aber eine Zweckbindung geben, sagte sie der Zeitung. Was durch die Maut eingenommen wird, wird für die Infrastruktur verwendet. Und kündigte an, wenn der Bundestag nach der Sommerpause über das geplante Klimaschutzgesetz debattiere, dürfte auch das Thema Maut als Steuerungsmöglichkeit eine Rolle spielen. Auch der CSU-Abgeordnete Karl Hohlmeier, Berichterstatter der Unionsfraktion zum Thema Maut, erklärte, das Thema Infrastrukturabgabe werde jetzt Teil der Klimadebatte werden. Denkverbote dürfe es dabei nicht geben. Allerdings müsse alles getan werden, damit die Mobilität finanzierbar für alle bleibe. Auch dürfe es keine Benachteiligung des ländlichen Raumes geben. CDU-Vize Thomas Strobel hatte bereits vor einigen Tagen angeregt, die Maut mit klugen klima- und umweltpolitischen Elementen zu verbinden. Die SPD verweist auf Pläne der EU, europaweit eine Maut einzuführen, die sich nach zurückgelegter Strecke und Kohlendioxidausstoß richten soll. Hier müsse sich Deutschland jetzt mehr einbringen, forderte die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann der FAS. Unterdessen verlangten FDP und Grüne im Verkehrsausschuss Einsicht in die Verträge, die Verkehrsminister Andreas Scheuer im Zusammenhang mit der Pkw-Maut geschlossen hat. Scheuer habe trotz vieler Warnungen nach Gutsherrenart Fakten geschaffen, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten, kritisierte FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic. Durch die voreiligen Vertragsabschlüsse seien bereits massive Kosten aufgelaufen.
Und es wird mit Sicherheit auch vertragliche Klauseln geben für den Fall, dass man nicht nur das Ganze abwickeln muss, sondern auch für entgangene Gewinne. Und genau das will jetzt die FDP-Bundestagsfraktion wissen und fordert deswegen die Offenlegung der Verträge mit Kapsch eventuell.
Auch die Grünen bezeichneten Scheuers voreilige Vertragsabschlüsse als grob fahrlässig und unverantwortlich.
Ich fordere den Verkehrsminister auf, unverzüglich das offenzulegen, transparent zu machen, damit wir wissen, welcher Schaden dem Steuerzahler jetzt durch diese CSU-Maut, durch die Ausländermaut entstanden ist,
erklärte der grüne Verkehrsexperte Stefan Kühn gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Sollte Scheuer dem nicht nachkommen, schlossen FDP und Grüne auch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht aus. Unterdessen sorgt das Thema Maut zwischen Deutschland und Österreich für weitere Verstimmung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will das Nachbarland wegen der Landstraßenfahrverbote für durchreisende Autofahrer vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Das Verhalten von Tirol ist diskriminierend und europarechtswidrig, sagte der CSU-Vorsitzende dem Münchner Merkur. Am Wochenende hatten österreichische Beamte hunderte Autofahrer zurückgewiesen, die von der Autobahn abfahren wollten. Durchfahren durften nur Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in der Umgebung. Damit will das Land Tirol verhindern, dass Autofahrer bei Stau oder zur Umgehung der Maut auf Nebenstrecken durch die immer stärker belasteten Dörfer ausweichen.
Widersprüchliche US-Diplomatie im Iran-Konflikt. Während der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, John Bolton, in Israel weilt und den Iran erneut vor einer Eskalation warnt, da kommen aus Washington von Donald Trump mildere Töne. Martin Ganselmeier mit den Einzelheiten.
Die unterschiedlichen Signale des US-Präsidenten an den Iran scheinen widersprüchlich. Tatsächlich folgen sie Donald Trumps bevorzugter Verhandlungstaktik mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits betonte Trump, eine militärische Option habe er nur vorläufig gestoppt, nicht aber grundsätzlich vom Tisch genommen. Andererseits lobte Trump die iranische Führung dafür, dass sie am Freitag ein bemanntes US-Spionageflugzeug mit 38 Personen an Bord bewusst nicht abschießen ließ. Auf die Frage von Journalisten, ob er zwischen Härte und Milde schwanke, sagte Trump:
Everybody was saying I'm a warmonger.
Alle haben mich als Kriegstreiber bezeichnet und jetzt sagen sie, ich sei eine Taube. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin ein Mann mit gesundem Menschenverstand.
I'm a man with common sense.
Deshalb ist Trumps Antwort auf Irans Drohnenabschuss eine Mischung aus Strafe und Gesprächsangebot. Anstelle eines militärischen Gegenschlags befahl Trump Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme. Das US-Cyberkommando wurde angewiesen, Computer der iranischen Revolutionsgarden zu attackieren, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen gesteuert werden. Außerdem kündigte Trump für Montag neue und schärfere Sanktionen gegen Iran an. Gleichzeitig bot Trump jedoch an, alle Sanktionen wieder aufzuheben, wenn sich Iran dauerhaft verpflichte, keine Atombombe zu bauen. Er freue sich auf diesen Tag, je früher er komme, desto besser. Wenn Iran wieder eine wohlhabende und florierende Nation werden will, dann lasst uns den Iran wieder großartig machen. Das wäre okay für mich. Macht Iran wieder großartig. Deutlich schärfere Töne schlug Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton in Jerusalem an. Auch um Zweifel an Trumps Entschlossenheit, unter Amerikas Verbündeten im Nahen Osten, Israel und Saudi-Arabien auszuräumen, warnte Bolton:
Neither Iran nor any other hostile actor.
Weder Iran noch irgendwelche andere feindliche Akteure sollten die Umsicht der USA als Schwäche missverstehen. US-Vizepräsident Mike Pence zog sogar eine rote Linie. Amerika werde keine Angriffe gegen US-Soldaten und ihre Verbündeten hinnehmen, so Pence. Und niemals werde man iranische Atomwaffen erlauben.
Was für ein Vertrauen. Das war das Motto des diesjährigen Evangelischen Kirchentages in Dortmund. Vertrauen, das die Kirche mehr und mehr verliert. Und dieses Schicksal teilt sie mit der Politik. In Dortmund haben sich deshalb Kirche und Politik getroffen. Über vielen Diskussionen stand meist die Frage, wie Vertrauen zurückgewinnen. Heute ist der Kirchentag mit einem mäßig besuchten Abschlussgottesdienst zu Ende gegangen. Rainer Brandes aus Dortmund.
Was für ein Vertrauen hat der Kirchentag sich als Losung gegeben. Doch die Kirche hat ein Vertrauensproblem. Im Fußballstadion, wo sonst der BVB seine Heimspiele hat, steht Pastorin Sandra Bilz heute Vormittag auf dem Rasen und erzählt:
Letztens jemand beim Bier zu mir: Du Sandra, nimmst mir echt nicht übel, aber ich kann auch ohne Kirche. Also es ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaube oder so, aber dafür brauche ich keine Kirche. Eure Zeit ist irgendwie vorbei, weißt du?
Tatsächlich hat die evangelische Kirche ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit. Das wurde gestern überdeutlich auf einem Podium des Kirchentages. Es ging um sexuellen Missbrauch. Anders als die katholische hat die evangelische Kirche erst im vergangenen Jahr angefangen, Missbrauchsfälle in ihren Reihen systematisch aufzuarbeiten. Und auch das bisher nur halbherzig. Das ist jedenfalls der Vorwurf, den Opfer erheben. Opfer wie Kerstin Klaus. Sie ist erst nachträglich zum Podium eingeladen worden. Dort sagt sie:
Wenn es so viele Betroffene gibt, dann müssen Sie vielleicht nicht nur lernen, uns Betroffene auszuhalten, sondern dann muss man auch im Kopf sich klar machen, dann gibt es auch so viele Täter und manchmal auch Täterinnen. Und erst wenn ich über Täterstrategien sprechen kann, über Geheimniskonstrukte, über all diese Dinge, dann durchbreche ich diese Strategien.
Auch der Kirchentag als Institution steht in der Kritik. Jahrelang saß der mutmaßliche Haupttäter an der Odenwaldschule, Gerold Becker, im Kirchentagspräsidium. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks überlässt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker lieber seiner Generalsekretärin Julia Helmke eine Antwort.
Wir nehmen das jetzt auf und an und das lassen wir gerade recherchieren. Einfach welche Themen das waren und was das vielleicht auch bedeutet.
Dieser Kirchentag war aber auch Debattenort für drängende politische Fragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte die Politik auf, die Regeln der Digitalisierung nicht den großen Konzernen zu überlassen.
Was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden. Und was programmiert worden ist, das kann auch neu programmiert werden. Trauen wir uns also zu und reden wir über die Änderung des Programms.
Nach der Eskalation zwischen den USA und dem Iran ruft Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kirchentagsbesuchern zu, eine diplomatische Lösung müsse möglich sein.
Und deshalb werde ich wieder und wieder dafür werben, dass wir multilateral statt unilateral, global statt national, weltoffen statt isolationistisch, gemeinsam statt allein denken und handeln.
Ein Schwerpunkt aber bildet die Migrationspolitik. Schicken wir ein Schiff, so ist eine Resolution überschrieben, die der Kirchentag verabschiedet hat. Eingebracht hat sie unter anderem der grünen Europapolitiker Sven Giegold. Darin fordert der Kirchentag die evangelische Kirche in Deutschland auf, ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Die Politik mache sich schuldig, sagt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker im Schlussgottesdienst.
Pilatus hat sich die Hände in Unschuld gewaschen. Europäische Politikerinnen und Politiker, waschen Sie in dem Wasser, in dem Flüchtlinge ertrinken.
Seit Wochen gehen in Tschechien zahlreiche Menschen regelmäßig gegen den Regierungschef Andrej Babiš auf die Straße. Proteste gegen Babiš, der EU-Subventionen in die eigene Tasche umgeleitet haben soll. Heute waren 250.000 Menschen erwartet worden. Das wäre die größte Demonstration. Penetration seit der Wende in Tschechien gewesen. Marianne Alweis sitzt live in Prag. Sind es denn wirklich so viele geworden?
Ja, und vielleicht sogar noch mehr. Es waren nach Schätzungen etwa 250.000 Menschen, vielleicht sogar 300.000. Auch nach Beginn der Demonstrationen sind immer noch neue Menschen aus allen Seiten auf diesen Letna-Hügel, auf die große Fläche zwischen dem tschechischen Innenministerium und der Prager Burg geströmt. Man kann also definitiv sagen, ja, es war die größte Demonstration seit der Samtenen Revolution, seit 1989, vor 30 Jahren.
Was fordern die Protestanten genau, die Protestierenden?
Sie fordern auf jeden Fall den Rücktritt des Regierungschefs Andrej Babiš. Der steht ja unter Druck wegen Subventionsbetrugs, aber auch wegen eines oder zwei Berichte aus Brüssel, die ihm einen Interessenkonflikt unterstellen. Er hat angeblich sein Unternehmen Agrofert, das er jahrelang beherrscht hat, das er aufgebaut hat, in zwei Treuhandfonds übergeben. Aber trotzdem sagen diese Berichte in Brüssel, er kontrolliert das Unternehmen noch immer. Und als Regierungschef kontrolliert er auch, wohin denn die EU-Subventionen gehen. Und die gehen vor allem eben an die mehr als 200 Unternehmen dieses riesengroßen Agrofert-Konzerns. Und da fordern die Demonstranten, dass das kein anständiger Premierminister ist und er soll zurücktreten. Aber auch, sie fordern faire und freie Ermittlungen gegen ihn. Da haben sie ihre Zweifel, nämlich als die tschechische Polizei ihren Abschlussbericht zu dem Subventionsbetrug vorgelegt hat, ist einen Tag später der tschechische Justizminister zurückgetreten, ganz ohne Begründung, und wurde durch eine enge Vertraute von Präsident Zeman und Andrej Babiš ersetzt. Und da befürchten die Demonstranten jetzt eben auch, dass versucht wird, auch die Ermittlungen gegen Babiš zu behindern.
Wie äußert sich Babiš selbst zu den Protesten? Wackelt er denn?
Also bisher kann er das ganz gelassen sehen, oder er tut zumindest so, als ob er das ganz gelassen sieht. Er hat alle Gesprächsangebote mit den Demonstranten bisher abgelehnt. Die protestieren ja schon seit längerer Zeit. Seit 2 Monaten werden es Woche für Woche mehr Menschen. Und er sagt, er hat die Unterstützung des Präsidenten gerade auch an diesem Wochenende noch einmal bekommen. Da haben sich die beiden getroffen. Er hat auch die Unterstützung immer noch in seinem Kabinett. Er regiert ja in einem Minderheitskabinett mit den Sozialdemokraten. Die sind ganz arg geschwächt nach der letzten Wahl vor 1,5 Jahren und wird toleriert von den Kommunisten. Und beide Parteien fürchten, dass sie vielleicht sogar bei einer Neuwahl nicht mehr über die 5%-Hürde kommen könnten. Da fürchten sie also die Neuwahlen wie der Teufel das Weihwasser und stellen sich nach wie vor hinter Babiš. Und solange er da die parlamentarische Mehrheit hat, muss er auch kein Misstrauensvotum fürchten. Das hat die Opposition aber trotzdem als symbolische Geste für kommende Woche Mittwoch angekündigt.
Marianne Alweis live aus Prag, danke für diese Information. Und wie versprochen, schalten wir nochmal zurück nach Istanbul. Es gibt nämlich erste Zahlen zu der wiederholten Bürgermeisterwahl. Christian Buttgereit jetzt live zugeschaltet. Herr Buttgereit, wie fallen denn die Zahlen aus?
Also noch haben wir kein Endergebnis, aber es scheint jetzt so zu sein, dass der Vorsprung des Oppositionskandidaten Ekrem İmamoğlu nicht mehr aufzuholen ist. Es sind etwa 95% der Wahlurnen geöffnet. Demnach führt İmamoğlu mit 54% vor Binali Yildirim von der AK-Partei mit gut 45%. Das ist ein wesentlich deutlicherer Vorsprung als bei der ersten Runde dieser Oberbürgermeisterwahl Ende März.
Gibt es schon erste Reaktionen?
Es gibt eine erste Reaktion von Binali Yildirim. Er ist eben vor die Presse getreten. Er hat seinem Konkurrenten zu seinem Vorsprung gratuliert. Das ist noch kein endgültiges "Ich gratuliere Ihnen und habe verloren", aber man stellt sich nicht dahin, wenn man denkt, das dreht sich noch. Wir erinnern uns, Binali Yildirim hatte beim ersten Wahlgang Ende März sich selber relativ früh zum Wahlsieger erklärt. Danach hatte sich das Blatt dann doch noch gewendet. İmamoğlu hatte damals einen knappen Vorsprung von 0,2%, also etwa 25.000 Stimmen geführt. Dann wurde ja neu ausgezählt, die Wahl wurde anschließend eben annulliert und eben heute wiederholt. Und heute scheint es einen wesentlich deutlicheren Vorsprung für İmamoğlu zu geben.
Auch wenn das alles noch sehr frisch ist, trotzdem nochmal die Frage nach Ihrer Einschätzung. Was würde denn für ein Signal von dieser Wahl ausgehen, auch in Richtung AKP und Erdogan?
Also erstmal geht von dieser Wahl tatsächlich das Signal aus, die türkische Demokratie lebt noch. Die Bürger haben sich sehr stark engagiert für diese Wahl. Es sind eigentlich Ferien. Viele Leute sind tatsächlich aus den Ferien, aus Antalya, aus Bodrum, aus Marmaris zurückgekehrt für diesen einen Tag, um hier ihre Stimme abzugeben. Es gibt ja keine Briefwahl in der Türkei. Für die AKP ist es ein verheerendes Signal. Damit hat sie die 5 größten Städte der Türkei verloren. Sie regiert dort nicht mehr. Was schon so ist, dass die Bezirksbürgermeister hier mehrheitlich von der AKP gestellt werden, aber der Oberbürgermeister nicht mehr. Damit endet eine 25-jährige Vorherrschaft islamisch-konservativer Parteien.
Danke, Christian Buttgereit, für diese ersten Einschätzungen aus Istanbul, wo die AKP möglicherweise den Bürgermeisterposten verliert. Und jetzt ist Jessica Sturmberg bei mir im Studio zum Sport.
Ja, wir schauen gleich auf den Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft live aus München, Bayern München gegen Alba Berlin.
Ah, jetzt höre ich nichts.
Wir versuchen es nochmal. Florian Hecht, können Sie uns hören?
Ja, die Bayern liegen momentan leider zurück. Ich hatte sie zuerst nicht verstanden. 21 zu 32 für den Gast aus Berlin. Dabei waren die Münchner sehr, sehr gut in dieses Spiel hineingekommen. Führten mit 6 Punkten, sahen unglaublich souverän aus. Aber dann kam diese Berliner Mannschaft mit ihrem Teamplay und setzte sich durch. 16 zu 0 zwischenzeitlich innerhalb von 4 Minuten für die Berliner. Und schon wieder ein Ballverlust für den FC Bayern Basketball. Aber gleich auf der anderen Seite auch einer. Und das Foul an Nihat Jedovic. Inzwischen kocht diese Halle, denn es gab auch den ein oder anderen unglücklichen Pfiff der Schiedsrichter. Aber so gehört sich das für das Finale. Aber momentan 4 Minuten gespielt im zweiten Viertel. Die Berliner führen mit 32 zu 21.
Ja, und das ist dann auch die Chance für die Berliner noch aufzuholen. Momentan führt nämlich der Titelverteidiger Bayern München in dieser Finalserie mit 2 zu 0. Und wer 3 Siege hat, der hat die deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich ist gerade noch Pause beim Achtelfinalspiel zwischen England und Kamerun. Die Engländerinnen führen aktuell mit 2 zu 0. Die deutsche Mannschaft freut sich über ihren Viertelfinaleinzug mit dem 3 zu 0 gegen Nigeria gestern. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel gab es eine Glückwunsch-SMS und der nächste Gegner entscheidet sich dann morgen im Spiel zwischen Schweden und Kanada. Noch eine Woche und dann beginnt im Tennis der nächste Grand Slam, Wimbledon. Und das Rasenturnier in Halle-Westfalen geht ja immer als das optimale Vorbereitungsturnier. Und besonders optimal läuft es dort schon seit Jahren immer wieder für Roger Federer. Auch heute wieder, wie Stefan Kaußen berichtet.
Was für ein herrliches Bild in Halle bei strahlendem Sonnenschein vor knapp 12.000 Zuschauern reißt Roger Federer zum 10. Mal die Hände in die Höhe. Er gewinnt sein Rekordfinale in Ostwestfalen, diesmal 7 zu 6 und 6 zu 1 gegen den Belgier David Goffin.
Das ist natürlich unglaublich, ich kann es kaum fassen, dass ich das wirklich geschafft habe hier in Halle, denn ich hätte nie gedacht, wo ich hier zum ersten Mal war im 2000, dass ich mal eines Tages hier stehen darf und irgendwie ein Interview führen darf über, wie sich es anfühlt, 10 Turniere an einem Turnier zu gewinnen. Von dem her ist es ein Riesenmoment in meiner Karriere.
Der 37-Jährige aus Basel, er schreibt immer neue Rekorde und er ist fitter denn je. In 1 Stunde 23 Minuten hat er gewonnen in 2 Sätzen. Glückwunsch, Roger Federer.
Zu Beginn des Golfturniers in Eichenried ging es für den früheren Weltranglisten-Ersten Martin Kaymer gut an. Doch gestern hatte der 34 Jahre alte Profi aus Mettmann dann keinen guten Tag und heute damit keine Chance mehr auf den Sieg. Taufik Khalil.
Andrea Pavan ist der Sieger der 31. BMW International Open. Dafür musste der Italiener allerdings mächtig Überstunden leisten, denn die Entscheidung über den Turniersieg fiel erst nach einem Stechen gegen Matthew Fitzpatrick aus England am 2. Extraloch. Nach 72 gespielten Löchern lagen die beiden Finalisten noch schlaggleich bei 15 Schlägen unter dem Platzstandard gemeinsam in Führung. Für Deutschlands besten Golfer Martin Kaymer war es dann doch noch ein halbwegs versöhnliches Ende. Der 34-jährige Münchensieger von 2008 hatte das Turnier nach 2 Tagen noch klar angeführt, gestern dann aber alle Chancen auf den Sieg eingebüßt. Heute dann noch einmal richtig gutes Golf und Platz 16 mit 5 Schlägen Rückstand auf den Sieger.
In der Formel 1 war heute der 8. Lauf der Weltmeisterschaft in Le Castellet, der große Preis von Frankreich. Volker Hirt.
8. Sieg im 8. Rennen und wieder war es ein Doppelsieg, der 6. der Saison, überlegen wie nie. Mercedes dominiert die Formel 1 und hängt die Konkurrenz immer weiter ab. Lewis Hamilton holt einen nie gefährdeten Start-Zielsieg vor dem Teamkollegen Valtteri Bottas. Bis der erste Ferrari ins Ziel kommt, vergehen fast 20 Sekunden und es war nicht der mit Vettel im Cockpit. Leclerc, sein Teamkollege, wird Dritter. Vettel holte mit Platz 5 das Maximum. Ein erneut frustrierendes Wochenende für Ferrari, die bei allen verzweifelten Versuchen kein Rezept gegen Mercedes finden.
Morgen werden in Lausanne bei der 134. Session die Winterspiele für das Jahr 2026 vergeben. Es stehen mit Mailand oder Stockholm zwei europäische Städte aus demokratischen Ländern zur Wahl. Beide betonen das Thema Nachhaltigkeit. Wie steht es wirklich darum? Das ist gleich Thema in der Sendung Sport am Sonntag um 19.10 Uhr.
Dann wieder mit Jessica Sturmberg. Danke für diesen Moment. Der AKP-Kandidat Yildirim räumt seine Niederlage bei den Oberbürgermeisterwahlen in Istanbul ein. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt und dann in Das war der Tag um 23.05 Uhr. Ich bin Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse.